Willkommen im christlichen Zentrum Posthof. Auch wenn du uns jetzt bei YouTube zulässt oder später unseren Podcast anhörst. Wir sind in einem ganz spannenden Moment im Kirchenjahr. Heute ist Palmsonntag und ich setze mal voraus, dass die meisten Leute schon eine Palmsonntag-Predigt irgendwann gehört haben. Und darum lasse ich die heute ausfallen. Aber ich möchte mit euch gerne etwas anschauen, was kurz vor dem Palmsonntag passiert ist. Und eigentlich, ihr werdet nach der Geschichte vom Palmsonntag sicher auch noch viel vertiefter verstehen, wenn ihr die Zwischenzeitpredigt gehört habt. Manchmal gibt es so Zwischenzeiten zwischen einem Projekt, das angefangen hat, bis es vollendet ist. Ich habe hier euch ein Bild. Und so einzelne Zwischenschritte können ganz schön interessant sein. Manchmal weiss man auch gar nicht, was ist der nächste Schritt. Manchmal hat man schon bessere Vorstellungen, was der nächste und was der übernächste Schritt kann sein. Manchmal läuft es im Leben einfach unkompliziert und man kann einfach wie drin hineinleben. Und manchmal kann es auch ganz schön herausfordernd sein. Auf dem Gottesdienstzettel hat Christine für heute Morgen ein anderes Bild gewählt. Da sitzen irgendwelche Leute, die auch eine Zwischenzeit verbringen müssen. Ich weiss nicht, sind sie beim Doktor, wobei alle haben da irgendwo ihre Arbeitssachen ein bisschen dabei. Keine Ahnung, aber manchmal gibt es auch so Zwischenzeiten, wo wir uns gar nicht aussuchen, wo wir einfach irgendwie Zeit fast zu Tod schlagen. Und vielleicht steckst du auch in so einer Zwischenzeit irgendwie persönlich drin. Aber, und das ist jetzt eine Nachricht für uns alle, egal ob du vor einem PC sitzt oder am Handy und die Predigt schaust oder ob du live da bist, wir sind alle in so einer Zwischenzeit drin. Und ich möchte euch das gerne zeigen aus dem Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel lesen wir, als sie aber dies hörten. So fängt bei mir ein neuer Abschnitt an. Wenn ich einmal so etwas lese, dann weiss ich, jetzt muss ich aber schauen, wer hat das gehört und wohin sie gehört. Und ich gehe jetzt davon aus, dass ihr vielleicht nicht genau wisst, in welchem Zusammenhang. Darum erlaube ich mir, euch das hier zu sagen. Sie haben gehört, dass Jesus gesagt hat, der Sohn des Menschen, damit meint er sich selber aber auch als den Messias. Im Alten Testament war der Ausdruck Sohn des Menschen wie so ein Gott gewesen. Und ihr alle habt gewusst, jetzt geht es um den versprochenen Messias. Der wird so betitelt. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus sagt das den Leuten und seinen Jüngern, nachdem der Zachäus das Heil bei Gott gefunden hat durch Jesus. Ganz spannend. Und ich habe dann gedacht, ja, interessanter Zusammenhang. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Also wir haben ja jetzt den Karwoche und ein Ereignis folgt am nächsten. Spannend ist, dass Jesus auf dem Weg ist nach Jerusalem und es heisst, er hat sein Gesicht geradeaus nach Jerusalem gerichtet. Also für ihn ist es klar gewesen, das ist mein Ziel. Wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann schaue ich meistens beim Navi, was ist der kürzeste Weg. Aber ich habe schon herausgefunden, dass der kürzeste Weg manchmal nicht der schnellste Weg ist. Und dann schaue ich einmal, ist der schnellste Weg wirklich viel länger als der kürzeste Weg. Und manchmal nehme ich den schnellsten Weg, weil ich ja mein Ziel kommen. Und spannend ist, dass Jesus jetzt aber gerade etwas Komisches macht. Er nimmt nicht den schnellsten und nicht den kürzesten Weg nach Jerusalem. Weil dort hätte er einfach von Galiläa runterlaufen auf Jerusalem. Jesus macht einen Umweg, obwohl sein Ziel Jerusalem war. Und warum macht er den Umweg über Jericho? Er macht den Umweg über Jericho, weil dort der Zachäus zuhause ist. Und der Zachäus hat unbedingt eine persönliche Begegnung mit Jesus gebraucht. Jesus macht extra einen Umweg wegen einem Mann, wo ich würde sagen, der hat es jetzt wirklich nicht verdient, dass er in den Himmel kommt. Wer der Zachäus war, der weiß, warum man dieser Meinung durchaus sein kann. Jesus macht einen Umweg wegen Menschen, weil er sie dabei haben will in seinem Reich. Und das hat mich extrem berührt. Ich habe gedacht, ja, ich glaube, Jesus hat auch für mich ein paar Umwege gemacht. Ihm war es wichtig, mich zu finden. Ja, und es hätte ja gute Gründe gegeben für Jesus, um zu sagen, andere schon, aber zu sie, glaube ich, geschieht er nicht. Also wenn Jesus da sagt, ich bin gekommen, zum Suchen und Retten, was verloren ist, sagt er nicht einfach etwas Nettes, etwas Schönes, sondern er hat das wirklich auch gelebt. Finde ich ganz stark. Und nachdem heisst es, wo er das gesagt hat, fügte er ein Gleichnis hinzu. Also jetzt gibt es eine Geschichte, die Jesus möchte erzählen, kurz vor dem Palmsonntag, die ganz wichtig ist. Sie waren nicht mehr weit von Jerusalem entfernt. Es gibt Leute, die sagen, es sind vielleicht noch etwa 6 Kilometer gewesen, bis nach Jerusalem, wo Jesus gesagt hat, ich muss euch etwas ganz Wichtiges noch ans Herz legen. Und der Grund, warum, gibt er uns auch an. Da seine Zuhörer meinten, das Reich Gottes werde auf der Stelle erscheinen. Darum hat er ihnen ein weiteres Gleichnis erzählt. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus hat Wunder vollbracht. Es hat alles darauf hingedeutet, dass er der von Gott verheißene Messias ist. Der neue König auf dem Thron von David. Und gell, sie sind nicht unbedingt zu beneiden gewesen, dort mal in Israel. Also diese Art von Herrschaft, Oberherrschaft der Römer, mit einem eingesetzten König, der auch nicht wirklich fürs Volk geschaut hat, alles hat wahrscheinlich sich danach gesehen, dass jetzt Gott sofort jetzt sein Königreich aufrichtet. Und das hat bedeutet auch, dass ein neuer König auf den Thron kommt für Israel. Das Reich Gottes werde auf der Stelle erscheinen. Das ist ein Ausdruck aus der Schiffssprache. Nautische Sprache. Land in Sicht. Also sie haben wirklich damit gerechnet, dass jetzt passiert es. Jetzt wird Jesus König von Israel. In der Palmsonntagsgeschichte, dort lesen wir ja dann, dass das wirklich auch die ganze Volksmenge mit bewegt hat. Sie begrüßt Jesus als den König auf einem Esel, sehr demütig. Und spannend ist, dass Jesus dort nicht sagt, hey, feiert mich nicht als König, er lässt das machen. Aber er hat ihnen vorher gesagt, es ist jetzt noch nicht Zeit, dass ich meine Königsherrschaft antrete. Und weil die Leute aber das gemeint haben, darum hat er ihnen die Geschichte erzählt. Er sprach also, ein Mann von vornehmer Herkunft ging in ein fremdes Land, um dort die Königswürde in Empfang zu nehmen und dann zurückzukehren. Es waren etwa 3 Jahre, seit Jesus mit seinen Freunden zusammen war. Und jetzt tönt Jesus an, ich gehe weg. Ich weiss nicht, haben sie es nicht verstanden? Haben sie es nicht verstanden, weil sie es immer wieder verdrängt haben? Jesus hat ihnen das schon ein paar Mal angekündigt. Aber irgendwie haben sie das wie nicht wahrgenommen. Dass er jetzt dann wird weggehen. Die Bürger seines Landes aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser König wird über uns. Eben, wenn ihr die Passionsgeschichte ein bisschen kennt, es kommt der Moment, wo die Leute sagen, nein, wir wollen nicht den Jesus von Nazareth, den König der Juden, wir wollen den Barabbas. Wir wollen den. Was sollen wir machen mit dem anderen? Und dann der schreckliche Schrei, wo das Volk zum Teil sicher mitgerufen hat, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Also Jesus haben sie nicht wollen. Wo Jesus aber das Gleichnis erzählt hat, wahrscheinlich die Leute noch ein anderes Déjà-vu gehabt. Ihr wisst vielleicht, dass die Familie vom Herodes, ursprünglich vom Herodes im Grossen, die sind eigentlich Könige gsi über dem Gebiet. Und wo der Herodes, der Grosse, gestorben ist, da hat's eigentlich 2 Söhne gehabt, die qualifiziert gsi wären für die Nachfolge. Andere Brüder sind umgebracht worden vom Vater. Also es war eine ganz schlimme Dynastie, eine ganz schlimme Familie. Und jetzt eben ist der Vater gestorben und in seinem Testament hat er bestimmt gehabt, dass der Archelaus soll König werden. Der Archelaus, der hat auf verschiedene Art und Weise probiert, bevor er König war, die Gunst der Leute ein bisschen zu gewinnen. Unter anderem hat er ihnen so ein bisschen Privilegien und weiss ich nicht, was alles angeboten. Also alles da, was wir auch gerne hätten, weniger Steuern und so weiter. Was er aber auch gemacht hat, er hat beim Passafest hat er 3000 Leute einfach niedermetzeln lassen, weil die sich gegen ihn gewehrt haben. Also, dass man so einen hasst und sagt, den wollen wir nicht, das ist verständlich. Und der Archelaus, obwohl er vom Testament von seinem Vater her hätte sollen der Nachfolger werden, nicht sein Bruder, sondern er hat für das nach Rom gehen, zum Kaiser, weil der Kaiser hat als oberste Autorität, eben Israel war besetzt von den Römern, er hat als oberste Autorität jemanden zum König einsetzen über Israel. Der Archelaus ist dann auch losgezogen und die Juden haben eine 50-köpfige Delegation hinterher geschickt und die sind dann auch vor den Kaiser gekommen und die haben dem Kaiser erklärt, warum sie den Archelaus nicht als König haben wollen. Was parallel auch dazu gelaufen ist, eben, ich habe euch gesagt, der Archelaus hat noch einen zweiten Bruder gehabt. Und der zweite Bruder, zusammen mit seiner Familie, der Herodes war viermal verheiratet. Also ihr merkt, das wird kompliziert, wenn du viermal verheiratet bist und jeder dann da etwas will. Die haben auch reklamiert, die haben den Kaiser auch versucht, davon abzubringen, dass man den Archelaus als König einsetzt über Judäa und über das Gebiet. Also das ist bei ihnen nochmal aufgekommen. Und spannend ist, Jesus erzählt, dass in der Nähe von Jericho, dort hat der Archelaus nachher auch für sich einen Palast gebaut. Also das war die Geschichte, die gegenwärtig war bei den Leuten. Der Kaiser, der hat sich dann entschieden, dass der Archelaus soll die Oberherrschaft haben, aber nicht als König. Den Königstitel hätte er sich noch müssen, durch eine gute Art zu regieren verdienen. Er ist dann einfach Fürst war über, aber er hat ihn in dem Sinn als Fürst, als Volksfürst eingesetzt über Judäa. Also der ist wieder zurückgekommen, eigentlich mit dem Titel. König ist er nie geworden, das heisst, er hat sich so unmöglich benommen, dass man ihn später sogar verbannt hat nach Gallien, das ist da bei uns in der Nähe, Frankreich, und dort ist der Archelaus dann auch geblieben und er ist dort auch gestorben. Also keine grosse Geschichte von König über dem Gebiet. Jesus knüpft da bei dem an, aber er sagt, eigentlich wird es mit mir ganz ähnlich gehen. Ich gehe jetzt auch, um meine Königswürde oder meine Königsautorität von jemandem überzukommen, der über mir steht. Als Christen wissen wir es, dass nach dem Karfreitag Ostern kommt, und nach Ostern dann irgendwann Himmelfahrt und die Himmelfahrt dort feiern wir, dass Jesus sich zu Rechten vom Vater gesetzt hat und auch eingesetzt worden ist als König. Bürger von dem Land, das ist jeder Mensch auf dieser Welt. Das ist nicht bloß Israel. Weil Gott gehört die ganze Welt. Und Jesus Christus ist nicht allein König über Israel, sondern er ist König von dieser ganzen Welt. Und spannend ist, dass Menschen nicht bloß Jesus verworfen haben, dortmals, eben in der Karfreitagsgeschichte kommt das immer wieder führen, sondern bis auf den heutigen Tag. Es gibt Leute, die sagen, ich will nicht, dass Jesus König über mir ist. Ich bestimme mein Leben selber. Aber egal, wer das sagt oder wer das nicht sagt, sie gehören alle unter Herrschaft von dem König. Und jetzt ist vielleicht ganz interessant, wenn du dich für dich selber fragst, bei diesen Leuten oder bei dieser Beschreibung von diesen Personen, die jetzt kommt, wer bin ich? Wo findet man mich? Wenn du sagst, ah, ich habe mich schon gefunden, ich will Jesus nicht als König über mich haben, gut, dann musst du aber wissen, der König kommt da wieder zurück. Es mag vielleicht noch eine Weile gehen, aber der kommt wieder zurück. Und auch du wirst dem König begegnen. ist das wirklich eine gute Sache, gegen ihn zu sein. Der König macht aber etwas ganz Spannendes, bevor er geht. Er rief nun 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Minen. Wenn man mir das gesagt hätte, noch vor ein paar Jahren, hätte ich gedacht, was sind denn Minen? Also kommen die irgendwie so einen Stollen über, um Geld zu suchen? Oder Bleistiftminen, das kenne ich auch, das ist das Ding drin. Eine Mine, das sind 600 bis 625 Gramm Silber. Man könnte ja auch sagen, es sind 100 Drachmen oder 100 Denar. Ein Drachmen oder ein Denar hast du bekommen, wenn du einen ganzen Tag gearbeitet hast. Also, der kommt da nicht 10 Bleistiftminen über, sondern der kommt etwa mehr wie 3 Monatslöhne über. Also jetzt kannst du dir mal überlegen, Durchschnittslohn von der Schweiz oder da, wo du verdient hast oder deine AHV, die du bekommen hast, mal 3, etwa so viel haben die bekommen, jeden Einzelnen. Und etwas, was uns vielleicht auch ärgert, ist, da heisst es, 10 seiner Knechte, wörtlich übersetzt, Sklaven. Und wenn du mit dem ganz grosse Schwierigkeiten hast, wenn die Bibel davon redet, dass wir Sklaven sind, ich habe noch etwa 3 so Bücher zum Verschenken. Kommt auf mich zu, ich schenke euch das gern. Weil mir hat das Buch Sklave Christi die unterschlagene Wahrheit über deine Identität in Christus, mir hat das extrem geholfen, zum Verstehen, was bedeutet es, ein Sklave zu sein von Jesus. Das hat gar nichts damit zu tun, dass wir Fußabtreter sind. Das hat gar nichts damit zu tun, schlecht behandelt zu werden von Jesus, hat mit dem gar nichts zu tun. Sondern ist eine ganz grosse Ehre. Und ihr seht es auch hier. An einem Sklave so viel Geld anvertrauen, das mache ich nur, wenn es eben eigentlich ein Mitarbeiter ist. Wenn es jemand ist, wo ich Vertrauen habe. Vielleicht sogar ein Freund, ein guter Freund. Und jetzt sagt Jesus zu jedem Einzelnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Gell? Handeln heisst, mach etwas damit. Im Griechischen wird da sogar das Wort pragmatisch sein gebraucht. Pragmatisch sein heisst praktisch, ganz praktisch. Macht etwas damit. Interessant ist, der Herr sagt nicht, was sie sollen machen. Er sagt nicht, wie sie sollen machen. Er lässt ihnen freie Hand. Und merkt ihr, ein Sklave von Jesus sein, heisst nicht, dass er mir alles vorschreibt, sondern er weiß auch, wie ich bin, wann ich kann und ich darf mich auch individuell mit einbringen. Aber der entscheidende Punkt ist, handelt damit, wie ich wiederkomme. Und jetzt geht es eine lange Zeit. Jetzt ist die Zwischenzeit am Laufen. Und Jesus erzählt uns nicht, wie jetzt die Leute da ans Werk gegangen sind, sondern er erzählt einfach, wie es war, wo denn die Zeit vorbei war. Und es geschah, als er in Besitz der Königswürde zurückkehrte. Also wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er als Herr von allen Herren, autorisiert von Gott selber. Und er kommt zurück. Mit großer Macht, mit großer Herrlichkeit. Auf das freue ich mich, auf das plange ich auch. Also wenn ich könnte wählen, ob wir am nächsten Sonntag Ostern feiern oder ob Jesus wieder kommen soll, dann würde ich sagen, hey, Jesus soll wieder kommen. Ist viel schöner als das grösste Osterfest. Hey, wenn er die Herrschaft übernimmt, wenn er sagt, wie es funktioniert. Und was macht er? Er ruft die Leute zusammen. Die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, ließ er zu sich rufen, um zu erfahren, was ein jeder damit gemacht hatte. Du und ich, wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir auch seine Diener, seine Sklaven, seine Mitarbeiter. Und es wird der Moment kommen, wo Jesus dich zu sich ruft und dann wird er sehen, was hast du mit dem gemacht, was er dir anvertraut hat. Die sagen, da wäre noch ein Büchlein, da habe ich auch noch 2. Ich bin ein bisschen ausmisten. Der Richterstuhl Christi kann bei mir sich das auch abholen. Einfach dann nachher die zuerst sind, die kommen das Geschenk über, die anderen können sich den Titel merken und vielleicht selber das beschaffen. Also der Moment kommt, für dich und für mich. Eben, wir gehören ja, ich glaube nicht zu denen, die sagen, wir wollen den König nicht, sondern wir wollen, dass der König kommt. Aber dann ruft er zu sich. Da trat der Erste vor und sagte, ja, das ist gut, können wir schon lernen, was wir denen am besten sagen, oder? Herr, das ist schon mal respektvoll, Herr. Herr, deine Mine hat 10 weitere Minen eingebracht. Mir ist aufgefallen, dass der jetzt nicht sagt, Herr, ich habe meine Sachen so gut gemacht, dass ich jetzt einen riesen Erfolg feiern kann. Also er redet nicht von sich. Er sagt, es war deine Mine, deine Investition, das, was du mir ermöglicht hast, das hat 10 Mine, weitere Minen eingebracht. Ich denke, ganz so bescheiden bin ich noch nicht. Ich glaube, ich wäre vor Jesus angetreten, bevor ich die Predigt vorbereitet habe. Und habe gesagt, Herr, du hast mir Talent gegeben und schau mal, was ich daraus gemacht habe. Ich habe dort telefoniert, dort habe ich einen Besuch gemacht, dort habe ich Papier geschrieben, dort habe ich studiert, dort habe ich predigt und so weiter. Ich habe gemerkt, der Knecht hat etwas begriffen. Es war nämlich das, was Gott ihm geschenkt hat und das, was Gott auch an Umständen geschenkt hat, dass es möglich geworden ist, dass der Erfolg gegeben hat. Gell, was nützt es mir, wenn ich eine Predigt vorbereite, aber es Gott nicht schenkt, dass Leute kommen, in einen Gottesdienst zulassen? Was nützt es, wenn ich predige, aber Gott nicht Sachen in deinem Leben lebendig macht und Gott selber zu dir redet? Was nützt es? Nützt gar nichts. Ich würde mal vor Jesus stehen und würde sagen, danke Jesus für die Möglichkeiten, die du mir gegeben hast. Schau mal, was aus den Möglichkeiten, die du gegeben hast, zusammen mit dir alles passiert ist. Danke vielmals, dass ich ein Teil darf sein von dem. Das ist ganz spannend. All das, was Gott dir gibt, das möchte er dir auch geben, damit er zusammen mit dir nachher auch das darf feiern, an Erfolg, den er möglich gemacht hat. Gell? Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und es ist gut, immer wieder zu wissen, auch die grössten Erfolge haben mit Jesus etwas zu tun. Jemand hat einmal gesagt, wenn mir jemand den Blumenstrauß gibt, weil ich so gut gemacht habe, dann darf ich den Blumenstrauß nehmen und darf sagen, danke vielmals. Aber dann sage ich nachher, aber Jesus, du hast es ermöglicht. Vergessen wir das nie. Es steckt unser Herr dahinter. Und er sagte zu ihm, recht so. Oder man könnte auch sagen, bravo, gut gemacht, prima. Du bist ein guter Knecht. Einer, der treu ist, einer, der zuverlässig ist. Der hat einfach sein Bestes gegeben. Gell, jetzt weiss ich nicht, mit welchem Ohr das du zulässt. Ich meine jetzt nicht das rechte oder das linke. Sondern ich lasse immer ein bisschen mit dem Appellohr. Ich höre immer, Jesus sagt, okay, du musst es noch besser machen. Und ich muss aufpassen, dass ich mich dann nicht unter Druck setzen lasse. Vielleicht lässt du aber nicht mit einem Appellohr, sondern lässt du mit dem Ohr, ja, Jesus ist schon zufrieden mit dem, was ich mache. Dann wünsche ich mir, dass du vielleicht gut anhörst, genau so wie die anderen auch. Recht so, du bist ein guter, treuer Knecht. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist. Und jetzt kommt eigentlich der Hammer, sollst du Macht haben über 10 Städte. Also der König, der zurückgekommen ist, der hätte nicht allein regieren sondern der hat zuverlässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, wo er nachher konnte Vertrauen und Autorität schenken über viel, viel mehr. Unterschätzt das nicht. Die Zeit auf dieser Welt dient auch dazu, dass wir bereit sind für die Aufgabe, die Jesus für uns hat, denn wenn er wiederkommt. Wenn du treu bist im Kleinen, eben, es gibt Leute, die sorgen sich um ihre Angehörigen, pflegen sie zu Hause. Oder es gibt Leute, die machen Kinderdienst. Oder irgendetwas, wo wir vielleicht manchmal denken, ja, die schauen ja bloß den Kind. Oder der schaut ja bloß an einen Angehörigen. Oder irgend so etwas. Da können wir uns so täuschen. Weil wer im Kleinsten zuverlässig und treu ist, der kann Gott, der kann Jesus für Grösseres einsetzen. Aber wenn wir in den kleinen, bescheidenen Sachen nicht zuverlässig sind, dann gibt es auch keine höhere Verantwortung. Eben, wir wissen wenig darüber, wie ist es denn auf dieser neuen Erde, wie ist es denn, wenn alles durch Jesus neu gemacht worden ist. Aber spannend ist, da, wo wir dort werden sein, hat einen Zusammenhang mit unserem Verhalten heute. Und eigentlich geht es bloß darum, da, wo Gott dir oder mir anvertraut hat, dass wir dort drin treu sein müssen. Du musst nicht so sein wie ich und ich muss nicht so sein wie du. Wir müssen nicht so sein wie die Vorbilder, die wir manchmal haben, sondern einfach ich selber in dem, was Gott mir anvertraut hat. Dort soll ich treu sein. Wow, Macht über 10 Städte. Also die Belohnung ist nicht im Verhältnis zu der Aufgabe, auch nicht zu dem, was jemand gemacht hat. Und ich glaube, wir werden noch staunen. Vielleicht eben, dass jemand, der vielleicht ganz bescheiden war, der nie grossnehmend aufgefallen ist, der plötzlich durch so eine Stellung überkommt von Christus, boah, die nie denkt. Und vielleicht irgendeiner, der ständig wie unseren Kanarienvogel sich aufblustert hat, nachher vielleicht das ganz dünne Vögel dort sitzt, weil ganz vieles bloß Show war. Also es kommt aufs Echte drauf an. Dann kam der Zweite und sagte, deine Mine, Herr, hat 5 Minen erbracht. Und Jesus sagt jetzt da nicht, bloß 5, der andere 10, der andere ist doppelt so gut wie du. Der Vergleich macht Jesus interessanterweise gar nie. Aber er hat auch eine Freude gehabt an ihm. Und dort heisst es, auch zu ihm sprach er, du sollst herrschen über 5 Städte. Eben, auch angemessen an dem, was er offensichtlich auch kann und was er gut kann bewältigen. Gott überfordert nicht. Aber er macht auch kein Konkurrenzrennen, sodass wir besser sein wie andere. Da habe ich auch gemerkt, da muss ich ein bisschen auf mich selber aufpassen. Wenn ich die Nase vorne habe in einer Geschichte, habe ich Freude. Wenn jemand gleicher Höhe ist mit mir, dann guckt es mich schon ein bisschen an. Und wenn jemand die Nase ein bisschen weiter vorne hat, ist das manchmal für mich ein echter Motivationskiller. Sage ich mir, hey, wenn ich nicht der Erste kann sein, dann mache ich gar nicht mit. Aber es geht gar nicht so darum, zu schauen, was macht der rechts und links, sondern was hat Gott mir anvertraut? Was ist meine Aufgabe im Leben? Und dort drin treu zu sein. Vielleicht ist euch aufgefallen, im Bibeltext hat es geheißen, der Erste, der Zweite, und eigentlich müssten wir jetzt erwarten, dass es heisst, und jetzt kommt der Dritte. Es sind ja 10 gewesen. Die Bibel ist ganz präzise. Luther übersetzt der Erste, der Zweite oder der Dritte, aber der Dritte steht nicht im Urtext. Im Urtext steht, dann kam ein anderer, oder man könnte auch übersetzen, ein andersartiger. Was ist jetzt anders gewesen an dem Dritten wie an den ersten zwei? Die ersten zwei, die haben ihre Aufgabe wahrgenommen, haben das Beste daraus gemacht, haben gewusst, es ist passiert wegen dir. Und haben so ihrem Herrn große Freude gemacht. Jetzt kommt aber ein andersartiger. Einer, der auch eine Mine, sprich 100 Denar bekommen hat. Und der sagt, Herr, da hast du deine Mine. Tätsch. Die ich in einem Tuch verwahrt habe. Ja, es hat Rabbis gegeben. Die haben gefunden, wenn jemand so viel Geld, und man hat ein Schweißtuch gemeint da, wenn jemand so viel Geld in einem Schweißtuch oder in einem Nastuch einfach verwahrt, dann hat er nicht einmal richtig auf das Geld aufgepasst. Wir kennen das auch aus biblischen Geschichten, wenn man etwas wirklich wollte verwahren, dann hat man es vergraben. Und zwar dort, wo man niemandem gesagt hat, wo es ist. Also das ist eigentlich ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme, dass es nicht verloren geht. Aber das ist eigentlich nicht gerade der Haufen. Und wenn ich der gewesen wäre, der am anderen so viel Geld gegeben hat, damit er etwas damit macht Und er sagt, sorry, ist in meinem Nasbüchli drin, kannst du es wieder haben. Ich glaube nicht, dass ich zufrieden wäre. Mal schauen, was er zu sagen hat. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Und das ist schon eigentlich erstaunlich. Für mich tönt das gerade ein bisschen so, wie die gesagt haben, wir wollen nicht, dass du über uns König bist. Weil so große Freude macht das nicht, wenn man da muss sagen, ich fürchtete mich vor dir. Gell, wir haben gesagt, der Mann da, der ins Ausland geht, zum Königswürden empfangen, das ist Jesus. An welchem Punkt muss ich mich denn bitte vor Jesus fürchten? Wo tritt Jesus als furchtbarer Mann auf? Also ich weiß nicht, wie viel von den Evangelien der gelesen hat, wie viel das er von Jesus verstanden hat. Und dann kommt da nochmal so ein toller Ausdruck, ein harter Mann. Also einer, der ganz genau anschaut und wehe, wenn nicht. Also ich erfahre Jesus anders. Ich erfahre Jesus als jemand, der grosszügig ist, der barmherzig ist, der gern Schuld vergibt. Eben, sonst wäre er zu einem Zachäus gegangen und hätte gesagt, weißt du was, du bist auf dem Weg in die Hölle. Dir will ich nichts zu tun haben. Hey, ich gehe schon gar nicht auf Jericho. Wie soll das sein, lieber Gott? Wegen dem Zachäus Umweg machen? Wegen dem Halsabschneider? Oder noch mit der Römer zusammenschafft? Vergiss es. Vielleicht finde ich noch irgendeinen auf dem Weg von Jerusalem, wo es wert ist, dass ich für ihn ans Kreuz gehe. Nein, so ist Jesus nicht. Ich fürchtete mich vor dir. Gell, nicht Ehrfurcht, sondern vielleicht jetzt eben wirklich Angst. Und jetzt kommt es. Du nimmst, was du nicht angelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Ein bisschen neuer, vom Griechisch auf Deutsch übersetzt. Du gehst abheben, was du nicht eingezahlt hast. Und wie sagt man jemandem, der nimmt, ohne dass er gesagt hat? Ein Dieb. Der sagt, du bist ein Dieb. Du nimmst, was dir nicht gehört. Man könnte auch sagen, du bist ein Halsabschneider. Hey, und das sagt er zu dem, der ihm die Mine gegeben hat, die 100 Denar. Der hat so eine schräge Meinung von Jesus. Ich weiss nicht, ich hatte Angst vor dir, ob das eine echte Angst war oder eine Ausrede. Es gibt Leute, die sagen, ich mache lieber nichts, dann mache ich nichts falsch. Und vielleicht ist es auch echt und ehrlich, dass jemand vielleicht wirklich einfach so ein sorgfältiger Mensch ist. Oder es ist einfach eine Ausrede. Ich habe den Eindruck, das ist da eine Ausrede. Und jetzt, wie reagiert der König? Zu ihm sagt er, nach deinen eigenen Worten will ich dich richten, du böser Knecht. Das ist das Andersartige. Der ist nicht gut, zuverlässig und treu gewesen, sondern böse. Und mir fällt auch auf, der hat auch nicht eine Beziehung gehabt zum König, wirklich. Aber der hat sich nicht eingesetzt. Du hast also gewusst, dass ich ein harter Mann bin, dass ich nehme, was ich nicht angelegt und ernte, was ich nicht gesät habe. Mir ist da aufgefallen, Menschen, die hart reden gegen Gott, auf dieser Welt, es kann auch sein, dass sie so gerne dann, wenn Jesus sie zur Rechenschaft ruft, dass sie hart gegen ihn werden reden. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns auch da vielleicht prüfen, wie denke ich über Gott, wie rede ich über ihn. Ist das wirklich recht? Überprüfe dein Gottesbild ganz dringend an der Bibel. Schau, ob es wirklich zu Jesus passt. Warum hast du dann mein Geld nicht zum Wechsel gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen abholen können. Es hat trotzdem schon so etwas wie Banken gegeben, aber nicht so mit Gebäuden, sondern einen Tisch. Und du hast dein Geld gebracht und der hat es dann angelegt und du hast es mit Zinsen bekommen. Also der Letzte, der hat, Entschuldigung, nicht einmal sein Füdle gelupft und hat das Geld zu einem Wechsel gebracht, dass es Zinsen bringt. Sprich, der hat sich überhaupt nicht darum gekümmert, dass sich das irgendwie vermehrt. Überhaupt nicht. Ich habe mich dann gefragt, ist es nicht bloß frech gewesen, sondern hätte er noch ein anderes Motiv gehabt. Spannend ist, die ersten zwei, die haben ja geschafft mit diesen Talent für ihren Herr, damit sie am Herr können mehr geben, für ihn. Könnte es sein, dass der Dritte sich gesagt hat, ich schaffe sicher nicht für den König, der, wenn möglich, irgendwann mal noch kommt. Ich setze mich doch nicht für den ein. Weil wenn ich mich für den einsetze und den kommt der, ja, dann kann ich da meine Mine zurückgeben, plus alles andere auch. Dann geht es mir wie am Ersten, oder? Der hat eine bekommen und dann hat er, dann hat er am Schluss 10 müssen abliefern. Eigentlich hat ja der geschafft, nicht für sich selber, sondern für seinen Herr. Und am Schluss hat er dann gar nichts mehr. Ich kann mir vorstellen, dass die Überlegungen genau mitgespielt haben. Wenn ich nicht will, dass Jesus den grossen Erfolg feiern kann, warum soll ich denn für seine Sache mitschaffen? Was schaut denn für mich dabei raus, wenn ich für Gottes Reich mich einsetze? Wenn dann am Schluss Jesus der König ist, wenn er am Schluss gefeiert wird, hey, und dann geht es nicht einmal um mich, sondern dann sagen alle, hey Jesus, du bist so gut gewesen. Und sie haben sogar vergessen, dass ich mich doch dort eingesetzt habe und dieses und jenes gemacht habe. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht etwas an Herzenshaltung dort mitgespielt hat. Die Frage vielleicht an dich und an mich ist, willst du mithelfen, dass Jesus einmal gefeiert wird? Dass die Leute sagen, hey, deine guten Werke zeigen mir, wie toll Gott ist. Hey, das, was du machst, das zeigt mir, Jesus ist der Größte. Hey, ich habe Jesus so gern. Oder würdest du lieber selber die Lorbeeren einheimsen und wenn du weißt, die Lorbeeren werden am Schluss nicht dir zu gut kommen, sondern Jesus, dann lohne ich es halt. Setze ich mich gar nicht wirklich ein. Vielleicht könnt ihr euch über das selber für euch Gedanken machen. Aber inwiefern will ich denn, dass Jesus am Schluss gross absahnet? Aber der hat nicht einmal das Geringste gemacht, gar nichts gemacht. Zu denen, die dabei standen, das sind vielleicht noch die anderen sieben gewesen, sagte er, nehmt ihm die Mine weg und gebt sie dem, der die 10 Minen hat. Ah, spannend. Der die 10 hat, wo er erwirtschaftet hat, hätte die gar nicht müssen abgeben. Also es war nicht wahr gewesen, was der andersartige böse Knecht sich vorgestellt hat. Der kommt jetzt so gerne noch eine dazu über. Und sie sagten zu ihm, Herr, der hat doch schon 10. Das ist wieder typisch menschlich, oder? Jesus weiß doch, was er macht. Und wenn Jesus großzügig ist mit einem anderen, warum kann man sich jetzt nicht mitfreuen? Ja, ja, wir bleiben Menschen. Ich sage euch, jedem, der hat, wird gegeben werden. Dem aber, der nicht hat, wird auch das noch genommen werden, was er hat. Also der Letzte hat am Schluss gar nichts mehr gehabt. Und der Treue, Autorität, hat noch Mine dazu bekommen, weil er eben ein guter Mitarbeiter war von Christus. Diese meine Feinde aber, und jetzt geht es darum, um die Leute, die nicht wollen, dass Christus über sie herrscht, diese meine Feinde aber, die nicht wollten, dass ich König über sie bin, führt hierher und macht sie vor meinen Augen nieder. Das ist, glaube ich, das härteste Wort, wo Jesus je gesagt hat. Wenn du Christus ablehnst, dann wird es am Schluss so sein, dass du keinen Platz hast in seinem Reich. Also wenn du zu diesen Leuten gehörst, wo du sagst, Jesus soll nicht König sein über mir, überlegt er das gut. Weil das ist ganz eine ernste Geschichte am Ende dieser Zeit. Aber ich glaube, die meisten, die jetzt heute im Gottesdienst sind oder eben das Film anschauen oder das Podcast hören, die möchten Menschen sein, die Diener sind von Christus und die müssen nichts Sottiges befürchten. Da möchte ich dich einfach ermutigen, gib dein Bestes mit dem, was du hast. Setz dich ein für den König. Gib dein Bestes für ihn. Und dann werden wir einmal vor ihm stehen und er wird sagen, du bist gut gewesen, du bist treu gewesen, du bist zuverlässig gewesen, dir gebe ich Verantwortung in meinem Reich. Und Vater im Himmel, wir danken dir, dass Christus uns damit dem Gleichnis reine Wein schenkt, dass er uns auch zeigt, du Vater, dass es darauf ankommt in dieser Zwischenzeit. Danke, dass du uns Gaben und Talente und Fähigkeiten, Gelegenheiten und Möglichkeiten gibst, dass wir uns einsetzen können für dich, aber auch auf deine Art und Weise. In einer grossen Liebe zu dir, aber auch in einer Ernsthaftigkeit, dass dein Reich darf gebaut werden in dieser Zeit, bis du wiederkommst. Und wir danken dir, dass du uns dazu Segen und Gelingen schenkst. Amen. Jetzt verabschiede ich mich von diesen Leuten auf YouTube und freue mich, dass wir hier im Gottesdienst noch einen Schritt weiter miteinander gehen.